Neulich bei uns am Frühstückstisch, meine Frau ist ja keine Theologin und fragt, was machst du eigentlich in Marburg, was hältst du für einen Vortrag? Sage ich ihr, der Heilige Geist in der Postmoderne. Sie verdreht die Augen. Oh. Postmoderne, das ist doch wieder nur so ein intellektuell verquaster Theologenausdruck für heutzutage. Ja. Eigentlich ist doch das, was die Leute wollen. Jesus heutzutage, der Heilige Geist heutzutage. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fürchte ich, dass sie recht hat. Der Heilige Geist ist natürlich von heute. Was aber hat der Heilige Geist mit der Postmoderne zu tun? Der Heilige Geist ist der, der uns hilft, Geister zu scheiden. Und er ist derjenige, der uns Jesus als den Herrn erkennen lässt, dem wir nachfolgen sollten. Wenn nun Postmoderne und heutzutage nicht einfach dasselbe ist, also wenn wir mit Postmoderne noch etwas anderes meinen wollen, dann ist Postmoderne ein Paradigma oder ein Programm, das wir prüfen und hinterfragen sollen, aber auch in Gebrauch nehmen müssen mit dem Heiligen Geist, wie andere Paradigmen auch. Ich beginne dazu mit einem biblischen Einstieg aus Markus 1. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Jesus hatte an dem Morgen einen Gottesdienst gefeiert, der nicht so war wie viele andere Gottesdienste. Vollmächtige Verkündigung, eine Geisteraustreibung, am Nachmittag dann die Schwiegermutter des Petrus geheilt, aber Feierabend noch lange nicht. In den Häusern von Kapernaum brodelt es. Dieser Sabbat ist ein unruhiger Ruhetag. Von Haus zu Haus, von Gasse zu Gasse hüpft die Botschaft weiter. Da ist einer gekommen, der helfen kann. Und die Einwohner von Kapernaum steigen auf die Dächer. Sie warten auf den Sonnenuntergang, bis endlich die ersten drei Sterne am Himmel zu sehen sind, denn dann, so sagen die Gelehrten, dann hört der Sabbat auf. Krankentransporte sind wieder erlaubt. Und dann schleppen sie ihre Kranken, dann schleppen sich die Kranken hin zu dem Haus von Simon Petrus. Drinnen klappert Geschirr, das heißt, die Schwiegermutter ist schon wieder gesund. Ja. Die Schar, die sich da nähert, das war nicht unbedingt die kultivierte Gesellschaft, mit der man sich gerne am Sonntagabend umgeben würde. Die meisten Pfarrer wollen Tatort gucken. Ja, die Leute, die da jetzt kommen, das sind die, die am Morgen nicht im Gottesdienst waren. Ein großer Teil der Menschen wäre da gar nicht erwünscht gewesen. Kranke können ja sehr anstrengend sein, sie können hässlich sein und stinken, sie sind unrein. Sie können sich höchst merkwürdig verhalten, gerade diejenigen, von denen man sagt, sie seien von einem bösen Geist besessen. Unter den Kranken und ihren Angehörigen gibt es auch die, die ihren Glauben sowieso verloren haben. Dass da im Gottesdienst etwas passiert, sie haben die Chance verpasst, Jesus am Morgen bereits zu begegnen. Aber sie suchen eine neue Chance am Abend. Vielleicht sagen sie: Wir haben nicht geglaubt, dass an diesem Sonntag im Gottesdienst etwas passieren würde. Wir haben gedacht, es ist ein Gottesdienst wie jeder sonst, eine Veranstaltung für das Häuflein Gerechter, keine Veranstaltung für Leute wie uns. Ist das nicht merkwürdig? Das Gesetz, den Sabbat zu halten, das kennen Sie. Und Sie halten es ein, obwohl Sie vom Gottesdienst nichts erwartet haben. Das kirchliche Brauchtum ist ihnen bekannt. Sie meinen, die Religion sehr gut zu kennen. Aber sie kennen nicht den gnädigen Gott. Jesus hätte sie doch nicht abgewiesen, wenn sie früher gekommen wären. Und so verbinden die Menschen die Kirche mit Moral, mit lebensfeindlicher Moral. Aber sie erwarten nicht, dass es hier Worte zum Leben gibt. Worte ewigen Lebens. Fragen wir uns, was wir erwarten, wenn wir zum Gottesdienst gehen. In Ostdeutschland trifft man auf vielen Dörfern die Einstellung, ich gehe zum Gottesdienst, damit der Pfarrer nicht enttäuscht ist, wenn keiner kommt. Da schließt man dann eine große kalte Kirche auf. Der Pfarrer muss die Glockenseile ziehen und die Kerzen anzünden. 3 bis 5 ältere Besucherinnen verteilen sich in einem Raum, der für 400 gedacht war, größtmöglicher Abstand der Atome voneinander wie bei Gas. Ja. Und Hauptsache ist, dass alles wie früher gemacht wird. Blumen auf dem Altar und die Orgel muss spielen. Der Pfarrer selbst singt und mit deinem Geiste, weil Schweigen peinlich wäre. Am Ende wird eine Kollekte gesammelt. Die reicht nicht einmal für Altarblumen und das Fahrgeld für den ehrenamtlichen Organisten. Manchmal zwingt sich eine Konfirmandin dahin. Die Eltern sind längst aus der Kirche ausgetreten, aber Oma will, dass sie konfirmiert wird. Vielleicht macht sie eine Lesung aus dem 2. Brief des Paulus an die Koreaner zum Beispiel. Und die Älteren sagen dann, sie hätte prima gelesen. Tja. In diese Situation hinein werden für mich die Ereignisse von Kapernaum zu einer Verheißung. Jesus macht den Sonntagabend bzw. den Sabbatabend zu einem Gottesdienst. Die Gasse vor dem Haus des Petrus wird zum Ort von Gottes Gegenwart. Die Menschen erfahren Gott, sie werden heil an Leib und Seele. Die Sonne ist untergegangen, aber über den Herzen dieser Menschen geht das Licht Gottes auf. Dort in dem kleinen Bauern- und Fischerdorf am Ufer des Galiläischen Meeres. Jesus wirkt im Dunkel dieser Welt und da zündet er sein Licht an. In seinem Dienst in der Finsternis von Galiläa erfüllt sich die alte Prophezeiung von Jesaja 8. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird der Herr nach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Was muss in unserer Zeit passieren, dass es so einen Aufbruch gibt? Dass Menschen kommen, die nicht einfach angezogen werden von Showprogrammen, sondern von der Hoffnung, dass etwas Relevantes passiert für ihr Leben. Welche Formen müssen wir pflegen oder erfinden? Welche Lehren müssen wir in den Vordergrund stellen? Und was müssen wir hinter uns lassen? Wenn ich nun eingeladen bin, nicht als ein Philosoph oder ein Sozialwissenschaftler über das Thema Postmoderne zu sprechen, dann tue ich das vor diesem Hintergrund. Postmoderne Offenheit für Religiöses bemerke ich im Alltag vor allem daran, dass sich meine Kirchenältesten dauernd zu Yogakursen anmelden. Aber darauf angesprochen verstehen sie es auch nur als eine Art Gymnastik. Ansonsten stoße ich auf freundliche Akzeptanz oder freundliche Ignoranz. Vielleicht lässt es sich auf die Formel bringen, Christentum, ach ja, das hatten wir schon mal, das hat uns nichts gebracht. Sie meinen es verstanden zu haben, doch haben sie nichts. Das Thema Postmoderne wird für mich da in der Praxis interessant, wo ich sehe, dass wir ein Vermittlungsproblem haben. Postmoderne wird uns angeboten als Brille, die uns hilft zu sehen, wie wir in dieser Welt das Evangelium erzählen können. Und meine Vermutung ist, dass wir uns deshalb, in Klammern noch, mit dem Thema Postmoderne auseinandersetzen, weil wir alle unter diesem Vermittlungsproblem leiden. Manchmal geradezu physisch. Ganz einfach, weil es kränkend ist, sich Mühe zu geben, zu beten, da zu sein und dann am Ende mit freundlicher Nichtachtung gestraft zu werden. Und gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass hier der Heilige Geist am Werk ist. Wenn es darum geht, einen Zugang zum Evangelium von Jesus Christus zu vermitteln, den Menschen aufzuschließen, wie ihre Situation vor Gott ist und die Gemeinde in die Lage zu setzen, sich mit den Geistesrichtungen dieser Welt auch kämpferisch auseinanderzusetzen. Denn obwohl wir im Fleisch leben, heißt es, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit die Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Die geistlichen Waffen sind aber auch anzuwenden auf das Denken, dass wir in den Gehorsam Christi zwingen wollen. Das bedeutet eben eine saubere Kritik der Vorstellungen von der Postmoderne und des Umgangs mit diesem Phänomen aus der Heiligen Schrift. Dazu einige Thesen. Erstens, das Vermittlungsproblem ist der Ausgangspunkt für die Aufnahme der postmodernen Theorie, auch in dem Teil der Kirche, wo Mission gewollt ist. Ich rede jetzt nicht über alle diejenigen, die Postmoderne gut nehmen und aufnehmen und sich Theorien basteln und bei Mission nicht wollen, ja? Sondern ich rede mal einfach von uns. So. Wir erleben vielleicht einzelne Bekehrungen, aber auf jeden Bekehrten kommen andere, die der Kirche den Rücken kehren. Kommen Jugendliche, die den Glauben ihrer Eltern nicht mehr ohne weiteres übernehmen. Ich habe vorhin bereits die Lage in meinen Gemeinden skizziert, aber es lässt sich natürlich einiges hinzufügen, aus allen Teilen der Republik und sogar aus Übersee. Es gibt ein Buch von Dan Kimball, Emerging Church, die postmoderne Kirche, sehr bekannt. Und da beschreibt er, wie er einen Bruch der traditionellen modernen Jugendarbeit aufdeckt, in der die Jugendlichen nicht mehr anspringen auf seine professionellen, erfolgreichen Programme. Er hat ein Kapitel geschrieben, Mein Weg in die Postmoderne, und schreibt da, ich merkte, dass ich nicht alleine dastand. In ganz Amerika beobachtete man das gleiche Phänomen. Ein Vermittlungsproblem. Und ebenso bildet das Vermittlungsproblem den Ausgangspunkt bei Hempelmann, wenn er Veränderungen der sozialen Landschaft wahrnimmt. Er schreibt, im gesellschaftlichen Zusammenleben, nicht zuletzt auch in einem eher als konservativ eingestuften süddeutschen Kirchentum, nahm ich Veränderungen wahr, die ich als für geistigen Wandel sensibilisierter Theologe nicht einordnen konnte. Ja, so beginnt er sein unvollendetes vierbändiges Werk über die Postmoderne. Postmoderne, bei Hempelmann ein zuerst durch Nietzsche erklärtes und vorbereitetes Phänomen, wird zur Seehilfe für die anscheinend neu anbrechende Epoche. Die Analysen Nietzsches als Propheten der Postmoderne bekommen eine diagnostische Kraft, und das heißt ja, ich kann etwas diagnostizieren, durchschauen, durchdringen, mir ansehen. Wenn ich sehe, welchen Ausgangspunkt die Ansätze wählen, die sich mit Postmoderne und Theologie beziehungsweise Postmoderne und Kirche beschäftigen, dann komme ich zu diesem Schluss. Postmoderne ist die Diagnose, Vermittlungsproblem ist dann das Symptom. Und wir müssen aufpassen, dass der Moment, wo wir die Diagnose stellen, nicht zum Erweckungserlebnis für uns wird, wo wir beginnen, die Diagnose Postmoderne, so plausibel sie uns im Moment auch scheint, absolut zu setzen und dann mit der Diagnose auch die Therapien nicht mehr hinterfragen. Zweitens, die klare Diagnose führt im evangelikalen Raum zu einer eher positiven Wahrnehmung des Phänomens. Diese positive Wahrnehmung der Postmoderne, die ich spüre, die liegt in der Hoffnung begründet, das Vermittlungsproblem des Evangeliums zu lösen. Man spricht über die Postmoderne, nennt was Negatives, aber vor allem man sieht die Chancen. In einem Buch von Christoph Lenzen habe ich gelesen, ich bin der Überzeugung, dass die Postmoderne eine neue Spiritualität ermöglichen kann und wird, denn sie ist dem biblischen Denken in manchen, vielleicht sogar in vielen Punkten näher als die Moderne, die sogenannte gute alte Zeit, die es nie gab. Es verbreitet sich die Annahme, mit einer Durchdringung der Grundannahmen der Postmoderne, mit einem Verständnis ihrer philosophischen Grundlagen, mit einem Eingehen auf ihr Lebensgefühl und ihre Ästhetik, ließe sich die Krankheit in den Griff kriegen. Postmoderne wäre am Ende kein Problem mehr, sondern Grundlage einer neuen Gestalt von Kirche. Der Verweis auf die bunte Welt der Antike, in der sich das Christentum durchgesetzt hat, in einer pluralistischen Gesellschaft wie Sauerteig, das begründet die Hoffnung besserer Zeiten. Möglicherweise ist diese Hoffnung aber trügerisch, weil sich unsere westliche Zivilisation doch ein wenig von Rom unterscheidet. Und das dürfte noch schwerer wiegen, weil sich unsere Art von Nachfolge ein wenig von dem unterscheidet, wie die ersten Christen losgezogen sind. Drittens, Medikamente für die Diagnose der Postmoderne begegnen uns unter dem Stichwort der Kontextualisierung, die Anpassung der Gemeindeformen und die Anpassung der Lehrgestalt. Wo von Kontextualisierung gesprochen wird, da hat man dieser Tage vielfach Prozesse im Sinn, die durch die Diagnose Postmoderne aufgelöst werden sollen. Glaubenskurse etwa für bestimmte postmoderne Milieus zu schaffen. Auch wenn wir heute Morgen gehört haben, dass das vielleicht gar nicht geht. Zielgruppengemeinden, Zielgruppengottesdienste. Dass die christliche Gemeinde ein Leib sein sollte, in dem Arm und Reich, Sklave, Freier, Mann und Frau zusammenfinden. Das wird zwar dann theoretisch noch zugestanden, aber vielleicht noch als goldener Endzustand nach einer Erweckung. Aber in der Praxis ist es eine Unmöglichkeit geworden. Ich fürchte, dass das auch stimmt, aber man sollte diesen Weg nicht gehen, ohne darunter zu leiden. Die zweite Medizin besteht in der Erzählung, vor allem in der Art, wie ich heute das Evangelium erzählen muss. Hempelmanns Entwurf ist da sehr eindrucksvoll und hat auch prominente Nachfolger gefunden. Durch die Betonung des Gottes, der schwach und ohnmächtig sich den Menschen hingibt, entsteht eine der Postmoderne angepasste Verkündigung. Eine Verkündigung, die die gängigen Vorurteile der Postmoderne ausschalten sollen, dass Religion auf Macht fixiert ist, dass sie eine auf Macht fixierte Institution Kirche predigt. Ne? Aber ohne, dass wir zugleich Jesus als den gekreuzigten Herrn aufgeben müssen. Viertens. Ach, habe ich hier. Gut. Die Frage nach dem Heiligen Geist in der Postmoderne beinhaltet die theologische Frage, wie das Vermittlungsproblem des Evangeliums in der Gegenwart geistlich zu bewältigen ist. Grundsätzlich ist das im dritten Artikel angelegt, dass der Heilige Geist mit uns zusammenarbeiten will. Viele kennen vielleicht schon das Stichwort von der theonomen Reziprozität, das Miteinander von Geist und Mensch, das überall stattfindet, wo verkündigt wird. Das heißt, dass wir alles, was wir haben und können, unsere Wissenschaft, unsere Methoden, alles auch alles in seinen Dienst stellen und von ihm verwandeln lassen müssen und gebrauchen lassen. Und damit sind wir wieder im Boot und müssen uns fragen, was haben wir bisher falsch gemacht? Was können wir besser? Da ist aber zugleich ein Feld betreten, auf dem wir uns mit dem, was wir mitbringen, durch den Heiligen Geist leiten lassen müssen, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Diese Durchdringung und Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, die ist überall da angesagt, wo Lösungen präsentiert werden und Methoden. Wir in der Studienarbeit haben viel Erfahrung damit, wo das auf dem Feld der Exegese passiert. Gerade in der Studienarbeit ist das Bewusstsein dazu wach. Der Begriff Postmoderne als Zustandsbeschreibung verdient durchaus auch diese geistliche Kritik. Gerade wenn er etwas anderes meint als heutzutage. Wir dürfen diesen Ausgangspunkt für unser missionstheologisches Denken nicht einfach setzen. Auch die Daten, die uns Kirchensoziologen und Philosophen und vielleicht sogar Literaturwissenschaftler, Gott weiß, wie die es geschafft haben, je zur Leitdisziplin aufzurücken, schicken, die müssen durch die geistliche Beziehung hindurch. So wie früher die Daten der HKM geistlich bewältigt werden mussten, wo geprüft, behalten und widersprochen werden musste, so auch hier. Und das Fünfte, wir brauchen dazu den Heiligen Geist als denjenigen, der uns Jesus immer wieder finden lässt und der uns in die Nachfolge führt. Was der Heilige Geist zuerst aufzudecken hat, ist natürlich zuerst unsere eigene Sünde. Nicht die Sünde der Gesellschaft, der Parteien, der Wirtschaft. Der Heilige Geist ist erstmal zuständig für die Balken in unserem Auge. Er führt zur Buße, zur Umkehr und zur Nachfolge. Und das ist das Hauptproblem, denn die Nachfolge kann uns keiner abnehmen. Es wäre schön, wenn es weniger kosten würde. Wenn etwa die Beschäftigung mit französischer Philosophie, so anstrengend sie auch sei, die Kosten der Nachfolge vermindern hülfe. Aber so ist es nicht. Andererseits mag es für die Theologiestudenten unter euch eine gute Nachricht sein, wenn ich sage, ihr könnt sehr gute Pfarrer werden, ohne dass ihr verstanden habt, wo Derrida den Unterschied sieht zwischen Differenz und Differenz. Wir brauchen den Heiligen Geist als Tröster, der uns hilft, durchzuhalten, da wo Verstockung ist. Das ist ein nächster Aspekt. Die Erfolglosigkeit unserer Mission begründet sich hoffentlich nicht nur in unserer mangelnden Bußfertigkeit. Möglicherweise hat die Erfolglosigkeit nicht nur Ursachen bei uns. Möglicherweise sind es nicht nur falsche Methoden und das zu wenig kontextualisierte Bibelwort, sondern einfach auch die verhärteten Herzen eines Volkes, das Gott immer mehr abgesagt hat. Ein Volk, das auf Kosten ärmerer Menschen mit Billigimporten und Hungerlöhnen in der dritten Welt eine Fettlebe praktiziert, die historisch ziemlich einmalig ist. Postmoderne tritt selbst immer schon mit dem Anspruch auf, das Vorgefundene zu prüfen, zu hinterfragen, zu dekonstruieren. In ihrem Fall vollzieht sie eine besondere Form der Neuzeitkritik, eine Kritik der Moderne, was uns vom Anliegen her sympathisch sein mag. Mit der Beschreibung einer Epoche verbindet sich ein Menschenbild und es verbinden sich bestimmte Ansichten darüber, wie Macht organisiert werden sollte. Wer sollte zu wessen Gunsten das Sagen haben? Wie sollte man zu Beschlüssen kommen? Welche Werte, Vernunft, Vaterland oder Klasse sollten dabei eine Rolle spielen? Und dabei kommt Ideologie ins Spiel. Die sogenannte Postmoderne hat dieses Phänomen durchschaut und sie hat sie dekonstruiert. Derrida hat gelehrt, dass Moden, Philosophen, Architekturen, alles als ein Text aufgefasst werden kann, der sich dekonstruieren lässt, wo auch das Nichtgesagte, das bloß Implizierte beachtet wird und Dinge aufgedeckt werden. Lyotard hat die wirkmächtige Charakterisierung der Geistesgeschichte vorgelegt, sie sei geprägt gewesen von den großen Erzählungen, die nun aber in der Postmoderne ihre Geltung verloren hätten. Foucault hat versucht, auf geradezu gesellschaftsarchäologische Weise Herrschaftsverhältnisse sichtbar zu machen. Übrigens haben sich alle diese Autoren irgendwann auch einmal dagegen verwahrt, einer neuen Epoche oder einer neuen Gedankenrichtung namens Postmoderne anzugehören. Bei der Leistungsfähigkeit, die die Postmoderne in der Dekonstruktion an den Tag legt, übersieht man leicht, dass die Autoren aber alle auch ihr positives Programm haben. Vielleicht kommt man auch nicht leicht darauf, dass sie eins haben, weil es ja im Grunde paradox ist. Auf welcher Grundlage weiß jemand, der nichts weiß, doch, was er will? Sollte der nicht Leibesübungen machen, statt Bücher zu schreiben, wie ein britischer Autor sagt? Wer Lyotard aber liest, der kommt doch nicht zu dem Eindruck, da spräche einer, der an nichts glaube. Dass etwa der Kapitalismus auch ohne große Erzählung funktioniert, das ärgert ihn. Und der Markt funktioniert übrigens auch in Nietzsches Erzählung, in dem berühmten Aphorismus. Der tolle Mensch befindet zwar, er käme zu früh, dabei ist es dem Markt egal, wann er kommt. Die Menschen brauchen und wollen keinen, der sie darüber aufklärt, dass sie keine Grundlage haben. Denn eine Geschäftsgrundlage gibt es allemal. Dafür ist der Mensch Realist genug. Übrigens gab es ja auch schon geschichtliche Strömungen, die ganz bewusst an positive Ansätze im Werk Nietzsches angeknüpft haben. Und weniger an seinen Dekonstruktionen. Statt also nur Erkenntnistheorie zu betreiben und Dekonstruktionen nachzuvollziehen, wäre es nicht sinnvoll, auch darauf zu schauen, was die Leute für positive Anliegen haben. Selbst wenn wir als Christen immer schon wussten, dass sich Gutes nur in Übereinstimmung mit Gottes Willen haben lässt. Wir können doch erstmal wahrnehmen, wonach die anderen streben, ohne uns unsere Zeit zunächst damit zuzubringen, in mühsamen Quellenstudien ihre erkenntnistheoretischen Krücken wegzuschlagen, von denen sie, wenn sie gebildet sind, wissen, dass sie gar nicht weit tragen. Dass mit der Postmoderne nicht nur epistemologische Dekonstruktionen gemeint sind, das zeigt sich mit der Vielfalt, mit der der Begriff verwendet wird. Mit welcher Postmoderne setzen wir uns denn eigentlich auseinander? Diejenige aus dem Feuilleton der Süddeutschen oder diejenige, die akademisch gelehrt wird oder wurde? Oder die Postmoderne des wertfreien Pluralismus, die das Fernsehprogramm durchzieht? Oder die Postmoderne, wie sie sich durch die Deutung unserer gesellschaftlichen Zustände durch den Propheten Nietzsche ergibt? Für manchen Autor dauerte die Postmoderne nur vom 9.11.89 bis zum 11.09.2001. Und vielleicht gilt auch hier die wissenschaftliche Grundregel: Wenn man wissen will, ob ein Thema wirklich tot ist, sollte man gucken, ob sich schon die Theologen dafür interessieren. Ja, wie auf dem Dorf, ne? Wenn ich komme, ist nicht mehr viel zu holen. Der Opa ist tot, der Bestatter war da, der Arzt ist weg. Jetzt geht's um die Leichenrede. Es ist ja wohl auch kein Zufall, dass die großen Theoretiker der Postmoderne abrücken von einem Epochen hin mehr zu einem Programmbegriff. Es ist in der Tat schwer, die Postmoderne insgesamt zu bestreiten. Wie es überhaupt schwierig ist, Dinge zu bestreiten, die sich nicht falsifizieren lassen, das kennen wir ja als Theologen. Nenne irgendwelche Phänomene, die den Grundannahmen der Postmoderne zuwiderlaufen, und du wirst hören: Na, siehst du, das ist eben die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Nach Ernst Bloch übrigens ein Kennzeichen der Moderne. Nun, wenn wir uns die Geschichte der Neuzeit vor Augen führen, finden wir nicht nur Nietzsche als Propheten der Postmoderne, sondern wir können locker einen ganzen Bus voll machen. Das liegt daran, dass sich die Neuzeit bzw. die Moderne immer schon mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Das Primat der Vernunft bringt Reflexivität mit sich. Beispielsweise wird als Kennzeichen der Postmoderne immer wieder herausgehoben, dass sie die Ambivalenz des technischen Fortschritts enthüllt habe, der in der Moderne immer kritiklos begrüßt worden sei. Fortschritt werde nicht mehr nur als Segen empfunden. Dazu wäre zu erwidern: Einerseits wird Fortschritt in manchen Bereichen sehr wohl kritiklos begrüßt, wenn man durch die Bundesrepublik fährt und die vielen blauen Hausdächer sieht. Fortschritt wird ersehnt in der Medizin. Und zum anderen haben Menschen schon vor Jahrhunderten technischen Fortschritt kritisiert. Man kann Rousseau lesen, man schaut sich die Maschinenstürmer an, Kritik an der Atombombe und dem Missbrauch der Naturwissenschaften. Als die erste Eisenbahn gebaut werden sollte in England, da warnte die französische Akademie der Wissenschaften. Im Gutachten stand: Die schnelle Beförderung der Reisenden könnte eine Gehirnkrankheit, das Delirium furiosum, auslösen. Andere befürchteten, dass die Passagiere im Luftzug jämmerlich ersticken müssten und Kühe beim Anblick der Eisenbahn keine Milch mehr gäben. Nach dem britischen Soziologen Anthony Giddens verbirgt sich hinter dem Label Postmoderne bestenfalls ein Übergangsstadium, hinter dem sich irgendwann einmal eine neue Epoche abzeichnen könnte. Bis dahin handelt es sich um ganz normale Selbstklärungs- und Vergewisserungsprozesse, die die Reflexivität der Moderne mit sich bringt. Giddens analysiert: Orientierungslosigkeit und die erfahrene Unfähigkeit, die Welt tatsächlich zu kontrollieren, sind bereits Kennzeichen der Moderne. Um die Entstehung dieser Sachlage zu analysieren, genügt es nicht, neue Begriffe wie Postmoderne und dergleichen zu erfinden. Vielmehr müssen wir uns erneut mit dem Wesen der Moderne selbst befassen. Wir treten nicht in eine Periode der Postmoderne ein, sondern wir bewegen uns auf eine Zeit zu, in der sich die Konsequenzen der Moderne radikaler und allgemeiner auswirken als bisher. Jenseits der Moderne können wir nach meiner These zwar die Umrisse einer neuen und andersartigen, einer postmodernen Ordnung ausmachen, doch diese Ordnung ist völlig verschieden von dem, was zurzeit von vielen Postmoderne genannt wird. Zu der Moderne gehört nach Giddens, dass sie die Dinge aus ihrem natürlichen Fluss heraus entbettet hat. Also ein Fluss, der ein neues Bett kriegt, das ist das Bild. Wo sich früher das Leben abspielte in verschiedenen Bereichen, wie in natürlich gewordenen Flussbetten, so hebt die Moderne nun die Dinge aus den Betten heraus. Räumliche Grenzen verschwinden. Entfernungen spielen keine Rollen mehr. Zeit wird standardisiert und gemessen. Geldwirtschaft ersetzt als unpersönlicher Maßstab Güter, Räume und Zeiten untereinander. Geld entbettet. Deswegen erinnert Giddens an Marx' Ausspruch von dem Geld als Hure. Und die Vernunft selbst ist ein Entbettungsmechanismus. Die Reflexivität des vernünftigen Denkens hebt die Menschen aus dem Flussbett der Tradition. Und davon ist natürlich die Religion betroffen. Kennzeichen der Moderne ist, dass Tradition keine Autorität mehr hat aus sich selbst heraus. Eine gerechtfertigte Tradition ist eine kostümierte Tradition, sagt Giddens, die ihre Identität nur der Reflexivität der Moderne verdankt. Also wenn ich mich entscheide, eine Tradition zu pflegen, dann hat diese Tradition ja keine Autorität, sondern ich habe mich halt für sie entschieden. In der Art ist das auch bei uns auf dem Dorf noch so. Wir lieben unsere Traditionen und entscheiden uns für sie. Und deshalb geht es weiter. Nicht, weil das so sein musste. Sie ist abhängig von meiner vernünftigen Entscheidung. Mit Luther ist ja auch die Vernunft eine Hure, die aus dem natürlich angemessenen Bett lockt, wie das Huren eben so tun. Alle Entbettungsmechanismen aber beruhen auf Vertrauen, das heißt auf Glauben. Nicht zuletzt die Euro-Krise zeigt, wie sehr sich Märkte, was den tatsächlichen Wert des Geldes angeht, für ihr Funktionieren auf das Vertrauen stützen. Und natürlich gilt das auch für die Reflexivität, den mit der Vernunft verbundenen Entbettungsmechanismus. Der Keim des Nihilismus steckt von Anfang an in der Aufklärung. Und deshalb muss die Moderne ständig dafür sorgen, dass für ihren Fortbestand notwendige Vertrauen in die Entbettungsmechanismen erhalten bleibt. Das heißt, sie muss ständig Vertrauen herstellen, ist darauf angewiesen, dass vertraut wird. Giddens schreibt, was dem Kind im naturwissenschaftlichen Unterricht vermittelt wird, ist nicht bloß der Inhalt fachwissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern, und das ist im Hinblick auf allgemeine soziale Systeme wichtiger, eine Aura der Achtung vor allen Arten von Fachwissen. Wahrscheinlich geschieht es nur dann, wenn sich jemand einer längerfristigen wissenschaftlichen Ausbildung unterzieht, dass er an strittige Fragen herangeführt wird oder sich ganz klar wird über potenzielle Fehlbarkeit aller wissenschaftlichen Erkenntnisansprüche. Das können wir doch für das Theologiestudium ganz genauso sagen. Etwa was das Methodenbewusstsein angeht, das im exegetischen Proseminar geweckt wird. Dabei gilt nach Giddens, in der Wissenschaft ist gar nichts gewiss und kann gar nichts bewiesen werden. Auch wenn uns das wissenschaftliche Bestreben mit den zuverlässigsten Informationen versorgt, nach denen wir trachten können. Im Innersten der Welt der harten Wissenschaft schwebt die Moderne frei. Die Moderne ist selbst darauf angewiesen, Vertrauen in die Entbettungsmechanismen herzustellen. Damit setzt die Reflexivität der Moderne Prozesse in Gang, die es der Religion schwer machen. Übersetzt, unser Vermittlungsproblem als Kirche resultiert aus der Verdrängung des Evangeliums durch zahlreiche andere gesellschaftliche Programme, die sich vollziehen, die den Menschen ihrerseits Gewissheiten einreden wollen, ein Sicherheitsgefühl schenken wollen, ihnen die Angst nehmen wollen. Denn der Mensch ist gezwungen, den alltäglichen Entbettungsmechanismen Vertrauen zu schenken. Er kann sie weder durchschauen noch aus ihnen aussteigen. Es ist unmöglich, auf Geld zu verzichten oder auf Strom oder auf die Regierung. Die Alternative wäre nur, innerlich auszusteigen oder komplett zum Zyniker zu werden. Vielleicht ist das weit verbreitete Unsicherheitsgefühl der Gesellschaft auch ein Ahnen der Menschen, dass es eben nicht geht, dass die Sicherheiten der Moderne falsch sind und keine letzten Gewissheiten sein können. Und geistlich gesehen möchte ich hier einhaken. Haben wir nicht die Alternative, die falschen Sicherheiten der Moderne vom Evangelium her zu hinterfragen? Die biblische Kritik an den Götzen und die biblische Sicht auf den Lauf der Geschichte, Jesus Christus als Dekonstrukteur religiöser Erwartungen und falscher Sicherheiten. So nützlich es sein kann, sich in der Verkündigung der postmodernen Dekonstruktionen zu bedienen. Wenn Giddens recht hat, kann ich sogar noch weiter fragen, und das hat Malte ja auch schon angedeutet, ob die postmoderne Theorie nicht selbst ein Versuch ist, das Gewissheitsdilemma zu lösen. Moderne reflektiert auf sich selber, reflektiert alles, Daher wäre es auch nicht erstaunlich, dass sie selbst eine Meta-Erzählung hervorbringt, nach der es keine großen Erzählungen mehr geben kann. Die Suche nach Halt wird zu ihrem Thema. Die Erzählung von der Postmoderne leistet eine Vergewisserung des Menschen, indem die Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit hochstilisiert wird zu einem Multioptionszusammenhang. Dabei beweist die Empirie, dass der religiös gesprochene Synkretismus nicht aus souveräner Beherrschung des Stoffes resultiert, sondern eben aus Hilflosigkeit und aus Bildungslosigkeit. Der angeblich selbstbestimmt gestaltete postmoderne Bastelglaube ist in Wirklichkeit eine Collage von nicht differenziert wahrgenommenen Deutungsmustern eigener und fremder religiöser Kulturen. Bewegung hin zur religiösen Indifferenz hier als Zeichen von Unbildung. Beispiel unsachgemäße Wiedergeburtsvorstellungen, Schwanken zwischen Einstellungen. Und liebe Geschwister, wenn diese sich zutreffen sollte, dann hätte sie ihr Gutes. Denn den Umgang mit der Moderne haben wir gelernt. Geben wir also Acht, dass wir, wenn wir uns mit der Postmoderne, es mag sie geben oder nicht, auseinandersetzen, nicht dieselben Fehler machen wie diejenigen, die sich dezidiert in der Verkündigung auf die Moderne haben einstellen wollen. Das wäre zum Beispiel, wenn wir den postmodernen Menschen konstruieren als Pappkameraden für das homiletische Torschusstraining. Dann sollten wir daran denken, das Training ist das eine, im Spiel geht es dann mitunter völlig anders zu. Für das Spiel haben folgende Sätze nur eine begrenzte Gültigkeit, weil wir es im Spiel nicht mit Pappkameraden zu tun haben, sondern mit lebendigen Menschen, die mit ihren Anfragen kommen oder die sich wehtun, wenn wir den Ball in die Mauer dreschen. Seien wir vorsichtig mit Diagnosen, die von uns eine Anpassung oder Einstellung auf die Postmoderne verlangen, die vor Ort nicht unbedingt gefragt ist. Wenn Sätze kommen wie: Die Verkündigung muss für den postmodernen Menschen selbst eine postmoderne Kultur und Lebensstil einüben. Oder: Der postmoderne Mensch will keine Argumente mehr. Wenn man Matthias Clausens Buch liest über die evangelistische Homiletik, dann stimmt das auch gar nicht. Der postmoderne geprägte Mensch liebt Geschichte in jeder Spielart. Komm ihm nicht mit Zahlen, Statistiken, Beweisen oder Behauptungen. Solche Pappkameraden beginnen die Verkündigung inhaltlich zu bestimmen, wenn wir sie zu ernst nehmen. Sie bringen die Gefahr mit sich, dass die Verkündigung für die tatsächlichen Menschen irrelevant ist. Zum Beispiel bei denen, die eher modern denken, oder bei solchen, die naturwissenschaftlich gebildet sind, oder solche, die in klassischen Familienverbänden leben. Wenn wir uns zu sehr an den Pappkameraden orientieren, dann wird unsere Verkündigung so verkrampft wie die CDU in ihren Versuchen, Großstadtpublikum zu erreichen. In der Praxis spielst du mit Menschen vor Ort und nicht mit einem Team französischer Philosophen. In der Praxis müssen die Menschen kein Problem haben mit gesellschaftlichen Machtstrukturen. Schau dir die Menschen an, unterstelle nichts und bete für sie, lass dich vom Geist leiten in deiner Praxis. Sonst antworten wir trotz unserer scheinbar aktuellen Beschäftigung mit dem Thema Postmoderne nur wieder auf Fragen, die keiner stellt. Machen wir die Probe aufs Exempel und schauen, was sich tatsächlich in der Theologie ereignet. Kann man davon sprechen, dass das postmoderne Paradigma ein modernes abgelöst hat? Oder begegnet uns die Moderne in Gestalt der Postmoderne lediglich in neuem Gewand? Machen wir ein kleines Quiz. Von wem sind die beiden folgenden Zitate? Erstens aus einer Auslegung zu Johannes 10. Die postmoderne Idee der grundsätzlichen Toleranz entsteht erst am Gegensatz zur christlichen Intoleranz. Zu dem Anspruch, dass das Heil dem Menschen nur im Namen Jesu Christi gegeben sei. Indem die postmoderne Toleranzidee schließlich aber in radikalem Relativismus auf den Gedanken eines objektiven Verum überhaupt verzichtet, erhebt sich gegen sie wiederum eine profane Intoleranz aus der Einsicht, dass das relativistische Geltenlassen jeden Anspruchs, jedes sich Einsetzen für eine Sache lähmt. Und das Zweite, kann es eine Rettung vom Nihilismus geben? Kann es einen Weg geben, einen Sinn in der Geschichte zu entdecken und damit einen Sinn des in die Geschichte verstrickten Menschenlebens? Voraussetzung wäre, dass der postmoderne Mensch den Irrtum seines falschen Freiheitsbegriffs einsieht und erkennt, dass es Freiheit nur als Verantwortlichkeit gibt. Aber es bliebe die Frage, wem verantwortlich? Wo das Gesetz entdecken, das Freiheit gibt? Das klingt vom Stil irgendwie, ich habe diese Hempelmann-Bücher jetzt alle gelesen, wie Hempelmann, aber das ist Bultmann. Ich habe mir nur den Spaß erlaubt, dass ich im Zitat statt modern, postmodern schreibe. Als Gegenwartsbeschreibung ist es deshalb immer noch ziemlich brauchbar. Und mit der Offenheit für postmoderne Theorie in der evangelikalen Szene hat es gute Chancen, einen frommen Verlag zu finden. Ja. Vor wenigen Tagen schrieb mir der Lit-Verlag, ob ich Interesse hätte, eine Rezension zu machen zu einem neuen wissenschaftlichen Titel aus ihrem Programm. Der Name lautet Postmoderner Jesus. Der Klappentext lautete: In diesem Buch unterscheiden wir zwischen Jesus auf der einen und dem Christentum auf der anderen Seite. Während sich die christliche Religion zu extensiven Macht-, Wahrheits-, Moral- und Ordnungssystemen entwickelt hat, die wir als Entjesulichung bezeichnen, tritt Jesus für eine autopoietische, postmoderne Geisteshaltung ein. Das ist doch nicht das Programm von Lyotard oder Foucault oder Derrida. Das ist Lessing, 18. Jahrhundert. Richtiges Handeln in der Nachfolge des Menschen Jesus wird höher bewertet als die Erkenntnis Jesu als des Herrn, die der Geist schenken will. Die Frage ist dann nicht mehr, wie Jesus zu Nikea steht, sondern ob er bei Ikea kaufen würde. Und auch das letzte folgende Zitat ist eigentlich keine Beschreibung der Postmoderne gewesen, obwohl sie uns noch heute gültig erscheinen mag. Dabei sind es berühmte Worte, mit denen Gogarten ein neues theologisches Programm einforderte. Worte für heutzutage. Das ist das Schicksal unserer Generation, dass wir zwischen den Zeiten stehen. Wir gehörten nie zu der Zeit, die heute zu Ende geht. Ob wir je zu der Zeit gehören werden, die kommen wird? Und wenn wir uns aus zu ihr und wenn wir von uns aus zu ihr gehören könnten, ob sie so bald kommen wird? So stehen wir mitten dazwischen. In einem leeren Raum. Das ist doch die Frage heutzutage. Was tun, wenn man sich in einem leeren Raum wiederfindet? Und dazu gab es eine klare Verheißung in unserem Bibelwort. Deshalb will ich zum Ende des Vortrags hin auch wieder dahin zurückkehren. Gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, das heißt eben nicht, Jesus gefangen zu nehmen, sondern das heißt Aufbruch aus Kapernaum. Auch der Morgen danach beginnt im Dunkeln. Noch vor Tage steht Jesus auf und geht aus dem Haus. Jesus hatte ja kein eigenes Haus, er wohnt bei Petrus. Das Haus kann man sich heute noch angucken, Archäologen haben das gefunden. Sozusagen das erste Hauptquartier von Jesus und den Aposteln in Galiläa. Möglicherweise ist es nicht das Echte, das man dort sieht, aber das Echte wird kaum anders ausgesehen haben als das, was man besichtigen kann. Bescheiden. Und trotzdem nimmt man Jesus gerne auf. Man macht ihm ein Abteil zurecht, erweist ihm alle Ehre, die man sich nur denken kann. Ist das nicht toll, wenn man so einen berühmten Rabbi und Wunderheiler hat, den man bei sich unterbringen kann? Petrus fühlt sich gesegnet. So ein ereignisreicher Tag gestern. Die Schwiegermutter ist gesund geworden. Dann den Dämonen gezeigt, was eine Harke ist. Kranke gesund gemacht. Und schon wieder kommen Menschen und fragen nach Jesus. Der liegt wahrscheinlich nach seiner Nachtschicht noch in der Kammer und schläft. Petrus geht zu dem Vorhang, hinter dem der Meister sein Lager hat. Petrus ist echt gut drauf. Leise summt er sein Lied. I'm so glad that Jesus lives in my house. Jesus, flüstert er, Meister. Keine Reaktion. Es ist Morgen. Immer noch Stille. Vorsichtig zieht er den Vorhang zur Seite. Jesus ist weg. Der Raum ist leer. Und vielleicht ist das Postmoderne, dass wir dastehen und die Welt nicht mehr verstehen, weil Jesus weg ist. Und die Leute verstehen uns nicht mehr und es geschehen auch keine Zeichen und Wunder mehr, denn Jesus ist vor Tage aufgestanden und weitergezogen. Simon und die mit ihm waren verlieren keine Zeit. Sie jagen ihm nach. Sie suchen Jesus. Und Jesus lässt sich finden. Selbstverständlich ist das nicht, dass man einen trifft, der sich alleine aufgemacht hat, um in die Berge zu gehen, um zu beten. Aber sie treffen Jesus, im Gebet versunken. Im Gebet findet Jesus neue Kraft. Jesus hat schon wieder eine Idee, was er als Nächstes vorhat. Luther übersetzt, lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus deutet demnach darauf hin, dass er vom Vater aus in die Welt gekommen ist, um zu verkündigen. Aber, wörtlich übersetzt steht dort nicht, dazu bin ich gekommen, sondern dazu bin ich ausgegangen, dazu habe ich mich aufgemacht. Ich meine, Luthers Übersetzung ist eigentlich eine Perspektive, die man erst nach Ostern haben kann. Denn an Ostern liegt ja der Sinn klar am Tage, den Jesus mit seiner Mission auf der Welt verfolgt hat. Die meisten gelehrten Kommentare zu der Stelle geben Luther recht und sagen, nur ein naiver Geist versteht das, dazu bin ich ausgegangen, wörtlich und bezieht es auf die frühe Morgenstunde, in der Jesus sich aus dem Haus gestohlen hat. Aber nun, was waren die Jünger anderes als naive Geister? Sie sahen doch, was offensichtlich war. Jesus hätte weiter seinen Dienst in Kapernaum tun können. Stattdessen schleicht er sich davon und beabsichtigt, vorerst nicht zurückzukehren. Denn Jesus verfolgt seinen Plan. Er will keinen Wallfahrtsort aus Kapernaum machen. Er hat von dem Ort sowieso nicht unbedingt eine hohe Meinung. Er will hingehen zu allen Menschen. Und so wirkt Jesus auch heute. Leider, fügen wir manchmal ein. Leider ist er auch oft da nicht anzutreffen, wo Bonifatius seine erste Kirche gegründet hat, als er nach Thüringen zog. Aber der kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht, der verhält sich schon jetzt so. Er wirkt im Dunkel dieser Welt, aber häufig so, dass die Welt ihn nicht erkennt und auch seine Kirche nicht. Und er wirkt häufig so, dass die Jünger nicht recht hinterherkommen, dass sie nicht verstehen, was er tut, warum er scheinbar aufbricht, um nicht wiederzukommen. Denn Jesus ist ein Dieb, der sich nicht dingfest machen lässt. Er lässt sich nicht einsperren im Gefängnis unserer Traditionen und Konventionen und Konfessionen. Aber liebe Schwestern und Brüder, hier haben die Jünger etwas richtig gemacht. Das ist ja eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo man das wirklich mal festhalten kann. Bisher hat Nachfolge für Petrus nicht einmal bedeutet, dass er sein Haus verlassen musste. Jetzt aber jagt er Jesus hinterher. Noch in der Meinung, dass er Jesus zurückholen muss. Tatsächlich holt ihn Jesus jetzt erst richtig in den Dienst nach seiner Berufung. Jetzt erst merkt Petrus, dass er seine Gewohnheiten und sein altes Leben hinter sich lassen muss. Eine erste Wanderung durch Galiläa beginnt. Vielleicht bleiben Kirchgebäude zurück, die den anderen als Grüfte und Grabmäler Gottes erscheinen. Uns aber, die wir sie verlassen, sind sie Grüfte und Grabmäler des religiösen Wahns, Jesus in bestimmte Formen binden zu wollen. Und dann über Jahrhunderte nicht zu merken, dass sich weder Jesus binden lässt, noch am Ende die Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, macht euch auf die Suche, wo Jesus ist. Und dazu helfe euch sein Heiliger Geist. Amen.